Was ich hier habe, eine Birne, ja, eben keine Birne zum Essen, also die Marke müsst ihr mir auch nicht sagen, das hier ist eine Philips-Birne, also eine Birne, was fällt euch zu Birne ein, also außer Gesundheit, eben bei der Birne zum Essen, was fällt euch bei Birne noch ein? Licht, ja, 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 hier vorne hat jemand gesagt Bundeskanzler, nicht? Das gab es ja früher einmal so mit Birne als Karikatur, nicht? Das ist heute nicht mehr ganz so viel, aber ja, da sind schon einige Punkte drin, von denen ich damit sprechen will. Allerdings hat jetzt keiner gesagt, das erinnert mich sofort an einen Christen. Also gut, vielleicht sehen die Christen auch nicht direkt so aus. Aber ich hoffe, dass ihr heute nach der Stunde sagt, wenn ihr irgendeine Birne seht, also wenn ihr dann durch das Haus läuft, dann werdet ihr häufiger daran erinnert werden, das erinnert mich an einen Christen. Warum es euch an einen Christen erinnern sollte oder es könnte, das möchte ich euch vorlesen, nämlich den Text, der uns heute Abend beschäftigen wird. Der steht in der Matthäus-Evangelium, in der sogenannten Bergpredigt Jesu. Da lese ich im 5. Kapitel ab Vers 13. Bergpredigt Matthäus, Kapitel 5, ab Vers 13. Da steht nämlich: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So lasst nun euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das soll der Text sein, um den es heute Abend geht. Wir wollen uns den etwas genauer anschauen. Die meisten werden den wahrscheinlich schon gelesen haben, schon häufiger gehört haben, vielleicht sogar schon da und dort eine Predigt darüber gehört haben. Aber wichtige Wahrheiten in der Bibel genügt es nicht dafür, dass wir die irgendwann einmal gehört haben, sondern dass wir sie auch in unserem Leben umsetzen. Und dafür ist es ganz gut, bestimmte Dinge einmal zu vertiefen, sich das einmal wirklich zu Bewusstsein kommen zu lassen, was Jesus hier an dieser Stelle eigentlich damit aussagen will. Also erst einmal, wenn euch jemand als Salz, ich habe hier auch eine Packung Salz mitgebracht, eben Tafelsalz, wenn Jesus jetzt euch als Salz bezeichnet, da würden vielleicht manche erstmal gucken und etwas ja seltsam darauf reagieren, ja Salz, wieso bin ich Salz? Also nehmt mal so eine Handvoll Salz oder tut das irgendwo in das Essen hinein. Was hat das mit mir zu tun? Warum werde ich eigentlich als Salz bezeichnet? Hat das irgendeinen Hintergrund? Ist das rein zufällig? Hätte Jesus auch sagen können, ihr seid die Blumen dieser Welt oder ihr seid der Zucker dieser Welt oder ihr seid der was weiß ich dieser Welt. Warum hat Jesus gerade dieses herausgesucht? Gibt es einen Grund dafür oder ist es rein zufällig? Und ich denke, Jesus hat einen Grund dafür gehabt. Jesus hat sogar mehrere Gründe dafür gehabt. Ich denke, er hat mindestens 3 Gründe dafür gehabt und die will ich jetzt nennen. Ich meine, dass er mit diesem Ausdruck, dass er gesagt hat, wir sind das Salz der Welt, uns ein großes Kompliment gemacht hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns auch eine Perspektive gegeben hat für unsere Aufgabe in der Welt. Und das bezieht sich auf mehrere Punkte, die nämlich das Salz betreffen. Jesus hat ja sehr häufig in seinen Reden, in seinen Predigten Beispiele aus dem Alltag genommen und hat dann angeknüpft an die Funktion, die diese Gegenstände im Alltag haben. Eben zum Beispiel die Brautjungfern, die da auf den Bräutigam warten und das ist ein Zeichen für unsere Wachsamkeit. Das ist aus dem Alltag heraus mit deren Lampen, die dann kein Öl mehr haben dort zum Beispiel. Oder eben das Korn ist schon reif der Ernte zur Ernte, nicht? Also hier und dann bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Feld sende und so. Auch da ein Beispiel aus dem Alltag heraus. Und hier hat er auch ein Beispiel aus dem Alltag genommen, denn Salz, sowohl damals als auch heute, steht wahrscheinlich in jeder Küche. Jeder hat damit zu tun, jeder kann sich etwas darunter vorstellen und so auch damals. Allerdings, und hier kommt mein erster Grund, warum ich denke, dass Gott dieses Beispiel gewählt hat. Der erste Grund, den haben wir heute wahrscheinlich nicht mehr so stark. Damals war Salz durchaus verbreitet als Opfergabe. Wir finden das im Alten Testament, dass an manchen Opfern dort auch Salz zusätzlich geopfert worden ist. Die in dem Umfeld des alten Volks Israel, da war das sogar, das Salz galt als etwas Heiliges, als etwas besonders Reines. Weil die Menschen haben gesagt, im Mittelmeerraum sowieso, Salz entsteht nur aus Sonne und Wasser. Also das ist etwas ganz Reines. Das ist, hat nichts mit Dreck und so zu tun, sondern das ist etwas, auch wenn ihr es anschaut, ganz weiß. Und damals hatte man eben noch nicht den weißen Riesen, so dass man die Sachen alle schön weiß waschen konnte. Weiß war damals etwas ganz Außergewöhnliches, als Zeichen der totalen Reinheit. Und ich denke, das steckt hier etwas darin. Heiligkeit, Reinheit, ausgesondert für Gott. Etwas ganz Besonderes ist dieses Salz. Das ist der erste Grund, warum ich glaube, dass Jesus das ausgewählt hat. Der zweite Grund, warum Jesus das ausgewählt hat, ist, meine ich, die Funktion des Salzes als Konservierungsmittel. Heutzutage, da können wir ja homogenisieren und ultra hoch erhitzen und was weiß ich nicht alles machen, um die Sachen zu konservieren. Früher gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder man räucherte die Sachen oder man hat sie eingesalzen. Und das Salzen war das Häufigste. Da erinnern sich vielleicht einige der Älteren noch dran, dass man das früher durchaus sehr oft gemacht hat. Das hat man mit Fleisch gemacht, mit Fisch gemacht, mit sogar, ist das ja zum Teil, wenn ihr heute mal bei Konserven rausschaut, in vielen Konserven, da ist da eben Salz drin viel und auch viel Zucker, damit das wieder ein bisschen vom Geschmack her stimmt. Und das hat dann auch noch eine konservierende Wirkung oder gepökelte Sachen und also etwas. Salz hat also die Funktion, etwas zu konservieren. Und wenn ich jetzt einmal sehe, dass mit der Reinheit, das ist ja das Erste, das kann uns ja auch direkt betreffen als Christen, wenn Jesus zu uns sagt, ihr seid rein oder ihr sollt rein sein. Oder eben das Salz, was geopfert wird, ihr sollt auch bereit sein, ein Opfer für Jesus Christus zu sein, so wie wir es in Römer 12, Vers 1 lesen. Eben gebt euer Leib hin als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Also da auch diese Opfergabe, diese Reinheit, die da drin steckt. Oder Jakobus 1, Vers 17, dass wir uns selbst von der Welt unbefleckt halten sollen. Also dieses unbefleckte, reine, weiße, eben dass das da drin steckt. Bei dem Konservieren, ich denke, dass Jesus darauf hinweisen will, das finden wir auch im Alten Testament an einigen Stellen schon, dass wir sozusagen als Salz in dem Fleisch verhindern, dass es so schnell verwest, dass es so schnell unbrauchbar wird, in Fäulnis übergeht. Denn alle Sachen, die nicht konserviert werden, die verfaulen schnell, also Nahrungsmittel. Und wenn wir das Salz sein sollen in dieser Welt, und das sagt Jesus ja hier, dass wir das sind, dann bedeutet, dass wir den Fäulnisprozess dieser Welt ein Stück weit aufhalten können, dadurch, dass wir das Salz sind, sofern wir salzig sind. Dazu kommen wir ja gleich noch, was passiert, wenn wir diese Funktion nicht erfüllen. Und ich glaube, wir haben im Alten Testament auch verschiedene Beispiele, wo uns das gezeigt wird. Das wird uns bei Noah gezeigt, aber auch ganz deutlich bei Abraham und Sodom und Gomorra, wo das untergeht. Wie sehen wir da Abraham? Da handelt er mit Gott und sagt, wenn da 100 Menschen sind, die an dich glauben, wirst du dann diese Stadt vernichten? Da sagt Gott, nein, um dieser 100 willen werde ich das nicht vernichten. Dann sagt er eben, ja, und wenn da 50 sind und wenn da 10 sind am Ende nur, ja, um dieser 10 willen werde ich die Stadt nicht vernichten. Das ist ja so eine Art wie Konservierungsmittel, obwohl da schon die Fäulnis beginnt. Obwohl die Leute sich aus Gott von Gott entfernen, der Welt geht es noch gut. Gott gibt der Welt noch eine Zukunft, noch eine Chance, noch die Möglichkeit zur Umkehr, weil da einige Christen sind, die das Ganze etwas aufhalten, weil Gott eben das respektiert. Wir sehen hinterher, es waren nicht mal diese 10 da gewesen und so wird Sodom und Gomorra geht unter und wird vernichtet. Wir haben insofern eine gewisse reinigende Wirkung auf unsere Umgebung, weil wir ein Zeugnis für Jesus Christus sind, weil wir ein bisschen Gottgefälligkeit in dieser Welt verwirklichen können und weitergeben können, einen Hinweis auf Gott in unserem Leben sehen. Wir verhindern, dass es zu schnell bergab geht. Es ist oftmals so, dass natürlich da, wo wir in der Minderheit in einem Staat wie der Bundesrepublik sind, wir können das nicht aufhalten. Aber wir können, und dazu will Gott uns gebrauchen, ich denke, das ist eine dieser Funktionen des Salzes, will dazu benutzen, dass es nicht so schnell geht, diese Fäulnis in der Gesellschaft, in dem Staat, in dem wir leben. Und ich denke, Jesus hat einen dritten Grund gehabt und dieser dritte ist wahrscheinlich der, wo wir alle zuerst daran denken würden, weil das ist das, wozu wir Salz heute in erster Linie brauchen, nämlich zum Würzen. Sozusagen, die Christen verleihen der Welt erst die richtige Würze. Ohne die Christen ist die Welt lasch und schlaff und geschmacklos. Und jetzt würden manche vielleicht sagen, naja, also Michael, was sagst du da? Ich habe bisher immer gedacht, das sei umgekehrt. Wenn man Christ wird, dann wird das Leben schlaff und lasch und gewürzlos und langweilig. Und manche Jugendlichen, die sagen das ja auch so. Die sagen, also wenn ich Christ werde, dann darf ich das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Es wird langweilig in meinem Leben. Da fehlt doch die Würze. Vielleicht sagen manche sogar, die dann etwas tiefer schauen, da fehlt doch die Würze der Sünde. Die Sünde, die macht doch so ein bisschen einen gewissen Reiz. Das ist doch das, was den Spaß ausmacht. Das ist doch langweilig sonst. Aber ich denke, dass es gerade umgekehrt ist, dass da, wo wir Christen sind, dass das die Welt und das Leben erst richtig lebenswert macht. Dass wir da etwas erleben können von der Fülle, die Gott uns in unserem Leben gegeben hat. So geht es mir zumindest. Einige Beispiele habe ich euch ja erzählt, an dem Abend, wo wir darüber uns unterhalten haben, hinzugehen, Gottes Wort gehorsam zu sein. Und ich merke es immer wieder so, wenn ich etwas in meinem Leben verwirklichen kann, von dem Wort Gottes, ich bin bereichert dadurch. Hingegen, wenn ich mich daran erinnere, an meine Jugendzeit, habe da keine wilde Jugendzeit gehabt und so, in einem gläubigen Elternhaus, das war alles ziemlich ruhig abgelaufen, aber eben überall da, wo ich was mit Sünde zu tun gehabt habe, ich muss sagen, ich fand das vielleicht in dem Moment besonders reizend, dieses oder jenes zu tun, aber ich fand im Nachhinein also das gar nicht mehr so toll und so, vor allem nach dem ersten oder zweiten Mal irgendetwas zu tun und dann gewöhnlich langweilig und so, was ich nach wie vielen Jahren jetzt gläubig, da muss ich mal gerade überlegen, nach 19 Jahren im Glauben, also muss ich sagen, ich finde das immer noch spannend und herausfordernd. Also von daher ist das so etwas wie Würze. Wir finden das unter anderem auch in Epheser 4, Vers 29, wo nämlich Paulus uns darauf hinweist, unsere Rede soll mit Salz gewürzt sein. Hier wird das sogar direkt als Beispiel benutzt. Oder wir finden das beispielsweise aus Jeremia 29, Vers 17. Da lesen wir nämlich, so spricht Jahwe, der Herrscharen, siehe, ich sende euch unter das Schwert, den Hunger und die Pest, und will sie machen, wie sie abscheuliche Feigen vor der Schlechtigkeit nicht gegessen werden können. Also er will das Volk so machen, wie Feigen, die schlecht werden, die nicht gegessen werden können. Hier wird die Welt tatsächlich mit etwas verglichen, was anfängt zu faulen. Und da ist eben ja die Funktion des Salzes, die entweder etwas Geschmack gibt da rein, also wo etwas nicht mehr schmeckt, oder die etwas konserviert, wie ich es vorher gesagt habe. Also hier ist es so, positiv leben mit Jesus Christus wird lebenswert, wird gewürzt, wird lebendig, wird abwechslungsreich, wenn wir bereit sind, uns auf Gott einzulassen. Wir können natürlich auch ein langweiliges Leben als Christen haben, aber dieses langweilige Leben als Christen, das lesen wir nämlich genau, woher das kommt. In Matthäus 5 habe ich ja angefangen vorzulesen, ab Vers 13, da lesen wir dann nämlich, wenn das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Das ist nämlich genau die Funktion, wenn unser Christenleben nämlich lasch ist, wenn wir tatsächlich das nicht mit Gott erleben, wenn uns wir denken, unser Christenleben ist ja langweilig geworden, weder ist da was von Gewürz, noch ist da etwas von Konservierung in unserer Umwelt, wo wir merken, da wirken wir auf unsere Umwelt ein, da halten wir etwas auf von diesem Abwärtstrend in der Welt, noch, dass wir irgendwie etwas von Reinheit in unserem Leben sehen. Ja, dann ist nicht das so, dass das Wort Gottes hier falsch ist, sondern dann ist da vielleicht schon eine Tendenz, dass wir eben gar nicht mehr salzig sind. Und das ist dann eine Wirkung. Das Wort Gottes ist in diesem Fall nicht falsch, sondern es ist dann für uns eine bittere Erkenntnis zu sehen, vielleicht sind wir gar nicht mehr, haben gar nicht mehr diesen Salzcharakter. Vielleicht unterscheiden wir uns eben gar nicht mehr von der Welt, wie wir das tun sollten. Denn das Salz unterscheidet sich ja von der Speise. Die Speise erst einmal ohne das Salz, was soll hier gesagt werden, schmeckt ein bisschen lasch. Dann kommt das Salz da rein und es geschieht etwas. Vielleicht ist es bei uns so, dass wir uns eben angepasst haben wie diese Welt, dass wir gar nicht mehr auffallen. Und dann ist die Frage, ja, wofür noch das Salz? Stellt euch vor, ihr kauft hier Salz irgendwo im Supermarkt, es kostet zwar nicht viel, aber trotzdem, und dann fangt ihr an, eure Speisen zu salzen damit, und dann schmeckt nach nichts, noch ein bisschen drauf, schmeckt nach nichts, noch ein bisschen drauf, schließlich schüttet ihr die ganze Packung auf das Essen, und es knirscht höchstens zwischen euren Zähnen, aber es tut sich nichts. Würdet ihr da froh sein? Oder was würdet ihr in dem Moment machen? Dann würdet ihr sagen, also weg mit dem Essen und mit dem Salz, das wird in den Mülleimer gesteckt, oder derjenige, der sich jetzt ein bisschen mehr auf Genauigkeit achtet, der sagt, das bringe ich ja zurück ins Geschäft und die müssen also mal sehen, was sie ja verkaufen für ein Zeug. Und das zu Recht. Denn Salz, was nicht mehr salzt, wofür, was sollen wir damit tun? Natürlich ist es so, rein physikalisch, das werden die meisten wissen, kann das bei Salz nicht geschehen. Salz salzt immer. Und das hängt mehr mit den Gebräuchen der damaligen Zeit zusammen. Salz hat man damals aus Meersalz gewonnen oder vom Toten Meer, wo es ja eine ganze Menge Salz rumliegt. Nur wenn ihr das Tote Meersalz mal probiert habt, das schmeckt eben nicht so wie unser Salz, sondern da sind eine ganze Menge andere Salze mit drin und Stoffe mit drin, Mineralien mit drin, das schmeckt ein bisschen bitter. Und das gab es damals ohne weiteres, wenn man dieses Salz lange hingelegt hat und durch die Feuchtigkeit, Tag und Nacht und so weiter, ist dann das Salz das Natriumchlorid daraus, eben dieses reine Salz, ist herausgelöst worden. Dann hast du hinterher was übrig gehabt, eben so eine Ansammlung von Mineralien und anderen Salzen. Die könnte man vielleicht noch als Badesalz benutzen, aber wenn du das zum Essen würzen benutzt wirst, das wird immer bitterer und bitterer und Salz immer weniger. Und sehr wahrscheinlich ist es genau das, was Jesus damit meint. Wenn das Salz nicht mehr salzt, ja, was soll man dann tun? Womit soll man es würzen? Was soll man dann machen? Dann muss man neues Salz haben. Und das andere, ja, da kann man nicht mehr den Acker mit düngen, sondern der Acker wird unfruchtbar, wenn man da zu viel Salz drauf tut. Also am besten, man schüttet es draußen weg. Das war sozusagen die Müllabfuhr damals. Da ist ja niemand vorbeigekommen, sondern alle so Abfälle, die man nicht gebraucht hat, hat man da was draußen einfach vor die Tür geschüttet. Oder eben, je nachdem, bei größeren Städten dann in einem Tal, so wie das Tal Hinnom dort in Jerusalem, um das dort verfaulen zu lassen. Also das ist zu nichts mehr nütze. Schüttet es raus, die Leute gehen darüber hinweg. Man braucht es nicht mehr. Es ist unnütz geworden. Das ist die Folge davon. Total wertlos. Und genauso könnten wir sagen, ist es bei uns als Christen. Wenn wir als Christen nicht mehr diese Funktion erfüllen, Salz zu sein in dieser Welt, wenn wir also nicht mehr auffallen, wenn wir nicht mehr Reinheit symbolisieren, wenn wir nicht mehr uns an dem Wort Gottes orientieren, wenn wir nicht mehr in unserer Sprache mit Salz gewürzt sind, wie ich es gesagt habe, wenn wir nicht mehr als Konservierungsstoff in dieser Welt wirken, eben aufhalten, diesen moralischen Verfall, sondern entweder das wortlos an uns vorüberziehen lassen oder sogar noch mitmachen, dass dieser Verfall in der Gesellschaft und in dem Staat, in dem wir leben, weiter vorangeht. Oder wenn wir eben auch nicht dieses Gewürzte haben in unserem Leben, wenn die Welt nicht merkt, da ist etwas anderes in unserem Leben, etwas Besonderes, etwas, was uns bereichert, was nicht aus uns herauskommt, was uns unterscheidet von der Umgebung, in der wir uns befinden, wenn wir das alles nicht mehr haben, dann ist hier eben das drastische Urteil davon, wofür braucht man das noch? Das ist doch sinnlos geworden. Wenn wir also ungehorsam sind, wenn wir eigentlich unseren Zweck als Christen nicht mehr erfüllen, das heißt so viel wie, wenn wir uns noch Christen nennen, wie ich das hier noch Salz nenne, aber es ist eigentlich gar kein Salz. Das wäre so wie vielleicht das Auto, was nicht fährt. Wofür braucht man das? Nun ja, vielleicht noch als Gartenlaube kann man das in den Garten stellen, um sich da hineinzusetzen oder zum Spielen der Kinder. Nehmen wir es etwas drastischer wie der Stift, der nicht schreibt. Ihr habt einen Stift, der nicht schreibt. Was macht ihr damit im Normalfall? Nun, in den Mistkübel wird er geworfen oder nun die Kinder können den vielleicht noch, oder ihr könnt da meinetwegen die Bohnenranken dran rausstecken, aber es geht nicht sehr hoch, ist also ein bisschen klein. Nun, vielleicht kann man das noch benutzen, um da irgendetwas festzuklemmen oder nehmen wir es doch etwas radikaler, der Klebstoff, der nicht klebt. Da habt ihr eine Tube voll Klebstoff, wollt ihn irgendwo drauf tun, das macht nichts. Also wo ist eine Pampe dort und was macht man damit? Wegwerfen. Nicht? Genauso ist der Christ, der eben innerlich eigentlich nicht mehr Christ ist, der Christ, der kein Salz ist, der Christ, der nicht auffällt in seiner Umgebung, der Christ, der sich nicht als Christ zu erkennen gibt, derjenige, der nicht zum Wort Gottes steht, derjenige, der sich nicht nach den Ordnungen Gottes ausrichtet und das auch in seiner Umwelt deutlich macht. Der ist genau so wie der Klebstoff, der nicht klebt, wie das Salz, was nicht salzt. Er ist eigentlich gar kein Christ mehr. Er hat noch äußerlich den Anschein, Christ zu sein, aber am besten sagt Jesus hier sogar, man würde ihn rauswerfen aus einer Gemeinde, damit die Leute nicht irritiert werden und hinterher denken, naja, Salz einfach nicht mehr. Und dann draußen, naja, dann gehört er mit zu der Welt, mit einem Teil dieser Welt, die auch so salzlos ist. Und dann die Menschen gehen darüber, die kümmern sich auch gar nicht darum, weil dann hat er keine besondere Bedeutung mehr in dieser Welt um uns herum. Nun, und da merken wir, dass wenn wir nicht so leben, wie Gott es von uns erwartet, nicht so, wie Gott uns die Möglichkeit gibt, dann hat das drastische Folgen in unserem Leben. Das heißt, wir gehen an unseren Aufgaben vorbei, die Gott uns gezeigt hat. Ja, wir könnten sogar hier sagen, dass wir da uns dem Gericht Gottes aussetzen. Gericht, das ist hier die Frage, geht es da um Verdammungsgericht oder geht es hier mehr um das Preisgericht, was Jesus dort anspricht? In jedem Fall sehen wir hier, wenn wir uns nicht so verhalten, wie wir eigentlich eingesetzt worden sind, in die Stellung, in die Gott uns gegeben hat, dann werden wir von Gott gerichtet werden darüber, so wie wir das hier finden. Nun, es ist also nicht gleichgültig, was wir machen in unserem Leben. Und das zeigt dann Jesus auch noch an einem anderen Beispiel, nämlich dem Beispiel des Lichtes. Ich nehme hier mal das Beispiel, was damals in der Zeit, wo er zugetroffen haben wird, denn dieses hier hat es ja zu der Zeit noch nicht gegeben, sondern das Licht. Erst einmal spricht Jesus von der Stadt, die auf dem Berge liegt, die nicht verborgen ist. Und da meint er, das sehen wir ja direkt danach, wo er weiter vom Licht spricht, natürlich am Abend. Am Abend, da gab es keine Straßenlaternen in Israel, da gab es auch wenig Wegweiser. Dann wandert man da durch die Gegend und dann sieht man eben auf den Bergeshöhen, sieht man die Städte, da sind noch die Lichter in den Fenstern an, man kann sich orientieren, aha, da geht es lang, da muss ich mich orientieren, da will ich hin, wenn ich nach Hause kommen will. Und das ist ja etwas ganz Ähnliches bei dem Licht wie bei dem Salz. Auch da können wir verschiedene Funktionen sehen. Da können wir hineinschauen, warum Jesus wohl dieses Beispiel gewählt hat, um zu verdeutlichen, wie diese Christen sein können, die eigentlich innerlich nicht mehr Christen sind. Wie Christen sind, die zwar äußerlich vielleicht einmal zum Glauben gekommen sind, aber weder in ihrem Leben noch in ihrer innerlichen Einstellung noch etwas davon übrig behalten haben. Nun, wenn wir es erstmal positiv nehmen, dann ist das wiederum eine Art von Kompliment, dann ist das eine ganz herausragende Bezeichnung, wenn Jesus Christus uns als Licht bezeichnet in unserem Leben. Denn wir finden in der Bibel, dass beispielsweise die Juden als Licht unter den Heiden bezeichnet worden sind. In Jesaja 42, Vers 6 oder Jesaja 49, Vers 6 finden wir das. Die Juden als Licht unter den Heiden. Eben, sie sollen in der Welt leuchten, damit die Menschen sehen, was Gott eigentlich aufgerichtet hat, was Ordnung ist, zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Wir finden darüber hinaus, dass Gott ein Licht für die Frommen ist, im Psalm 27, Vers 1 oder Micha 7, Vers 8. Darüber hinaus finden wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, Psalm 119, Vers 105. Hier ist das Wort Gottes, das Licht in unserem Leben. Darüber hinaus wird Jesus als das Licht für die Menschen gesandt, eben das Licht, was in die Welt gekommen ist, aber in die Dunkelheit gekommen ist, aber das Licht, die Welt wollte das nicht und so weiter. Johannes 1, Vers 5 bis 9. Jesus als das Licht dieser Welt. Und jetzt werden wir als Licht bezeichnet. Und damit soll keinesfalls gesagt werden, dass wir unser eigenes Licht leuchten lassen sollen. Es wird ja manchmal gesagt, so, du bist eine helle Leuchte oder das ist ein heller Kopf oder so, aber das ist damit nicht gemeint. Also nicht wir sollen jetzt hier irgendwelches Gedächtnistraining machen, um dann da besonders zu glänzen vor den Menschen, sondern wenn gesagt wird, ihr seid das Licht der Welt, dann kommt das nicht aus uns heraus, sondern wir nehmen dieses Licht Gottes auf, das, was wir aus dem Wort Gottes haben, das, was wir haben, weil wir Gott kennengelernt haben, weil wir Jesus Christus kennengelernt haben, und so scheint das Licht Jesu durch uns hindurch in diese Welt hinein. Und das ist damit gemeint. Aber das, was ich hier erst einmal erwähnen wollte, ist eben dieses Positive darin, diese Hochachtung oder diese hohe Aufgabe, mit der uns Jesus in dieser Welt betraut. Denn wenn er sagt, ihr seid ein Licht in dieser Welt, dann sagt er es ja, er vergleicht uns mit dem Wort Gottes, er vergleicht uns mit sich selbst, er vergleicht uns mit dem Volk Israel, er vergleicht uns mit sich selbst. Wir finden ja im Alten Testament, auch Gott wohnt in einem Licht, wo keiner Zugang hat, wo keiner hinkommen kann. Eben Gott als Licht. Wir finden Gott auch als Feuersäule beispielsweise, als er das Volk Israel herausführt. Wir finden ihn wie den brennenden Dornbusch. Oft ist das Bild des Lichtes gebraucht, da wo es um Gott geht. Licht, Reinheit, Sünde wird deutlich, da wo dieses Licht auftaucht. Wir finden das ja beispielsweise auch, dieses Beispiel des Lichtes da bei den strahlenden Bräuten, bei dem Licht, was dort strahlt, wo die Brautjungfern dort Jesus entgegenkommen. Nun, ein Licht hat auch mehrere Funktionen in unserem Leben. Erst einmal, denke ich, ist das Licht einfach hat die Funktion, dass es gesehen werden soll. Also keiner zündet ein Licht an, damit man nicht sieht danach, sondern erstmal das Licht selbst soll gesehen werden. Es gibt ja manche schöne Schmuckkerzen, da geht es gar nicht darum, dass man die ganze Wohnung hell macht, sondern man zündet es einfach an, weil das schön leuchtet, weil es schön an sich aussieht. Und genauso ist es für uns als Christen auch. Wir sind ein Licht erst einmal, damit wir überhaupt gesehen werden, damit man sieht, dass da einer Christ ist. Es gibt also kein anonymes Christentum in dem Sinne, dass ich irgendwann mal mich bekehrt habe und keiner um mich herum weiß es. Sondern Christen sind dafür da, damit sie gesehen werden, damit sie identifizierbar sind als Christen, so wie wir das bei dem Salz ja auch gerade gesehen haben. Also es gibt niemanden, der sagen kann, ich bin Christ, aber keiner weiß es um mich herum, sondern ein Christ soll Christ sein auf dem Sportplatz, ein Christ soll Christ sein im Büro, an der Arbeit, ein Christ soll Christ sein an der Werkbank, wo er arbeitet, ein Christ soll Christ sein als Mutter zu Hause mit den Kindern, ein Christ soll Christ sein natürlich auch im Gottesdienst, im Urlaub, überall sollen wir als Christen deutlich sichtbar sein für die Menschen um uns herum. Nicht an der Kirchentür und auch nicht am Sonntagmittag, wenn wir den Gottesdienst verlassen, hört dieses Christsein und dieses Leuchten auf. Darüber hinaus hat ein Licht oftmals die Funktion, dass es Wegweiser ist. Das haben wir heute zum Teil immer noch, indem wir Leuchttürme haben zum Beispiel oder Leuchtbojen, die an der Küste sind. Früher war das wesentlich mehr, weil ich habe ja gesagt, es gab keine Straßenschilder, man ist auch nicht mit Autos gefahren, die einen Scheinwerfer haben. Man brauchte Licht als Orientierungspunkte. Und ich denke, hier ist es genauso auch wiederum für uns in unserer heutigen Zeit. Naja, wir haben auch die Straßenlaternen, die helfen uns ja auch bei der Orientierung. heute haben wir ein ähnliches Bild in unserem Alltag mit drin, die helfen uns, den rechten Weg zu finden. Die helfen uns überhaupt erst einmal zu wahrer Erkenntnis zu bekommen. Wir könnten die Übung hier einmal machen, das Licht hier auszustellen in dem Raum und dann sage ich euch, also geht hier einmal quer durch und holt da hinten irgendwie ein Buch aus der letzten Reihe, dann werden einige anfangen zu stolpern und sagen, einige fangen an zu schreien, ah, da haben wir wehgetan, gestoßen und so. Wenn es dunkel ist, können wir uns nicht orientieren. Wenn wir nicht geübt sind, eben wie Blinde das sind, sich irgendwie mit dem Tastsinn zu orientieren. Normalerweise brauchen wir zur Orientierung das Licht. Und so wird hier gesagt, wir sollen Licht sein. Was bedeutet das für uns selbst und auch für die Menschen um uns herum? Die Menschen können durch uns, durch das, was wir verwirklichen in unserem Leben, zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie können auch erst einmal sehen, wo Sünde ist. Wir finden das ja im Neuen Testament, das Gesetz zum Beispiel hat auch diese Funktion, dass das Gesetz erstmal zeigt, wo Sünde ist. Und genauso das Licht zeigt auch, eben da, wo Licht ist, kann keine Dunkelheit mehr sein. Da, wo Licht ist, erkennen wir unsere eigenen Schwächen, erkennen wir unsere Schlechtigkeit, erkennen wir unsere Sünde. Es kann nichts mehr im Dunkeln bleiben. Deshalb lesen wir ja auch am Anfang des Johannesevangeliums, deshalb wollte die Welt das Licht nicht. Weil plötzlich fiel ihnen auf, oh, ich bin ja schmutzig, ich bin ja dreckig, ich bin ja von Gott entfernt und deshalb lieber im Dunkeln bleiben und dann sind alle gleich, dann sind alle Katzen grau, dann sind keine Unterschiede da, dann merkt man auch nicht, dass ich in der Sünde lebe. Also, hier bedeutet es, ein Licht in dieser Welt zu sein, eben Orientierung zu geben, anderen Menschen auch den Weg natürlich zum Heil zu zeigen als Orientierung, zu sagen, nur da ist der Weg zur Erlösung, nur da gibt es einen Weg zur Errettung. Orientierungshilfe zu geben in unserem Leben, so wie es das Licht im Alltag tut. Und Licht bedeutet hier natürlich in ganz konkreten Entscheidungen auch Licht zu sein. Beispielsweise, wenn der Chef von mir verlangt, dass ich da irgendwas betrügen soll, dass ich irgendwelche Bilanzen fälschen soll, oder dass ich sagen soll, er sei nicht da, weil er nun für den Kunden gerade nicht zu sprechen sein will, oder wenn ich irgendwelche zweifelhaften Aufträge annehmen soll, dass ich da auch Licht bin. Und das bedeutet hier klar zwischen wahr und falsch unterscheide. Nicht so ein Wischiwaschi, ebenso wie Jesus das ja manchmal auch sagt, entweder heiß oder kalt, aber lau, die werden ausgespielt. Hier nicht zu sagen, ja, ich mache mal ein bisschen damit und da und heutzutage kann man ja auch gar nicht anders, sondern eben Licht zu sein, heißt hier klare Maßstäbe zu geben. In einem Dämmerlicht, da kann man sich naja so gerade ein bisschen orientieren, aber richtig geht das auch nicht, sondern klares Licht, helles Licht soll das sein und das fällt natürlich auf. Und auffallen, das heißt, die Leute schauen auch zu uns. Und das ist manchmal unangenehm, weil wir merken, ja, bei uns ist ja auch noch Sünde und wir sollten daran arbeiten, dass diese Sünde weniger Einfluss auf unser Leben hat. Wir setzen uns natürlich der Kritik aus, aber die Leute sollen deutlich sehen, dass das, was sie kritisieren, ist dann unser Menschliches. Aber das, was sie an uns leuchten sehen, das ist das, was Gott uns gegeben hat an Orientierung für sie. Darüber hinaus ist dann auch noch die dritte Funktion, wo ich denke, das ist das dritte, was Jesus damit hineinnimmt. Also erst einmal sagen wir, es muss gesehen werden, überhaupt deutlich werden. Das zweite ist ein Wegweiser. Und das letzte ist, es ist ein Warnlicht. Es weist vor Gefahren hin. Wir können die Leute darauf aufmerksam machen, pass auf, wenn du hier noch etwas weitergehst, dann wirst du in deinem Leben scheitern. Wenn du hier noch etwas weitergehst, dann geht dein Leben oder deine Ehe oder deine wirtschaftliche Zukunft geht daran kaputt. Oder wenn du hier noch etwas weitergehst, dann wirst du in Zukunft verloren gehen. Da wirst du nicht die Möglichkeit haben, auf diese Art und Weise zu Gott zu kommen. Und dann kann keiner auf uns zukommen, dann kann auch keiner zu Gott kommen in dem Moment, kann sagen, hättest du mich doch noch gewarnt in diesem Augenblick. Und vielfach gibt es so Leute, da ist es dann an uns, wir haben nicht rechtzeitig etwas gesagt und das ist eine schwere Verantwortung. Wenn wir merken, jemand hat Sünde getan und wir hätten die Möglichkeit gehabt, ihm das zu sagen, haben es vielleicht sogar im Kopf gehabt, das zu sagen, aber haben es nicht getan, weil wir es nicht gewagt haben, weil wir zu menschenscheu gewesen sind, weil wir eben nicht Licht waren in diesem Augenblick. Lichter sind auch Warnlichter in dieser Welt. Also Warnung vor dem, was Leute Falsches und Schlechtes tun können. Darüber hinaus, denke ich, ist noch eine vierte Funktion, die Lichter haben. Lichter wärmen auch, beziehungsweise diese Lichter wärmen insbesondere. Auch bei den Glühbirnen ist es so, die haben ja meistens einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Da sind dann 80% oder 90% Wärme, die sie abgeben und nur 10% Licht. Bei den Kerzen ist es genauso, bei den Feuer ist es genauso. Heute die Energiesparlampen oder die Neonröhren, das ist ein bisschen besser. Aber ich würde euch nicht empfehlen, eure Wohnung demnächst mit den Birnen zu heizen. Trotzdem, Licht strahlt auch Wärme ab. Und ich denke, hier ist etwas dabei, was ich auch gestern schon erwähnt habe, wenn da, wo Licht angeht, wo Wärme ist, da kommen Leute hin, da fühlen sich Leute wohl, weil sie merken, da ist etwas von Verständnis, von Geborgenheit, von Annahme, da ist nicht nur dieser harte Wettbewerbskampf, das ist das, was ich gestern gesagt habe, da, wo wir vorbildlich im Glauben leben, da sehen Menschen, das ist erstrebenswert, das ist eigentlich vorbildlich, so will ich auch sein. Das ist doch mein innerster Herzenswunsch, so eine harmonische Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Mann zu haben. Und wenn wir das verwirklichen, wir werden merken, wir sind ein Zeugnis in dieser Welt durch diese Harmonie, durch diese Wärme, die nach außen hin strahlt. In der Kälte der Welt, wo wir leben. Und dies hier dann im übertragenen Bedeutung mehr. Wenn wir diese vier Punkte nehmen und dann noch etwas weiterlesen, dann wird uns gesagt, wie das eben mit dem Licht geht. Man zündet auch nicht eine Lampe an, setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Sie soll allen leuchten, die im Haus sind. Das ist natürlich ganz klar. Es wäre widersinnig, eine Kerze anzuzünden und dann etwas drüber zu tun. Einmal wissen wir, sie geht dann aus mit der Zeit. Und das ist sicherlich auch das, was Jesus weiß dabei. Und wenn wir eben nicht als Christen so leben, wie wir als Christen sind, dann kann es sein eben, dass wir ausgehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet in dem Fall, aber dass wir weiter von Gott wegkommen. Dass wir uns von Gott entfernen. Dass es vielleicht dazu kommt, dass wir ins Gericht kommen. Ebenfalls so wie die Kerze, die nicht leuchtet, die nicht ihren eigentlichen Auftrag ausfüllt. Und vor allem ist es so, dann sind wir Christen, aber wir haben nicht die Funktion, die Gott uns in der Welt zugedacht hat. Und dann kommt aber noch ein weiterer Punkt. So lasst nun euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Hier wird uns dann noch definitiv gesagt, was denn dieses Licht und das Leuchten praktisch in unserem Alltag heißt. Und einige dieser Punkte habe ich ja schon aufgegriffen. Das bedeutet, wenn wir das Licht haben, dass es sichtbar sein soll, das hat auch mit Werken zu tun. Mit den Worten, die wir machen, mit dem, was wir tun in unserer Arbeit, an dem Sportplatz oder sonst irgendwo. Ordnungen und guten Pläne Gottes für Ehe, für wirtschaftliches Verhalten, für Umgang mit den Kindern, für Verhältnis zum Staat und all diesen anderen Punkten oder mit Nachbarn oder sonst etwas, dass wir darauf hinweisen. Und das hat ja mit Werken, mit Taten zu tun. Und darüber hinaus auch als Warnlichter, auch als diejenigen, die Wärme in diese kalte Welt hineinbringen. Da sollen unsere guten Werke sein. Und hier dürfen wir nicht daran denken, nun Werke brauchen wir doch nicht. Wir wollen doch keine Werkgerechtigkeit, das ist richtig. Jesus spricht hier ja auch nicht von der Errettung, sondern er sagt, ihr seid ja schon das Licht. Ihr müsst das Licht nicht anzünden. Ihr müsst das Licht auch nicht produzieren, sondern ihr müsst dem Licht Raum geben. Ihr solltet es eben nicht unter einen Scheffel stellen. Gott hat euch dieses Licht gegeben, gibt euch die Möglichkeit, so zu leben, gibt euch die Ordnung, die ihr erkannt habt. Jetzt müsst ihr das nur verwirklichen. Ihr müsst dem Wirken Gottes in eurem Leben eben diesen Raum einräumen. Dann ist das möglich. Und dann sehen wir, dann hat das Auswirkungen. Diese guten Werke übrigens noch, da können wir auf ein griechisches Wort hinweisen. Gut wird im Neuen Testament oder in dem Griechisch des Neuen Testaments einmal als Agathos oder Agathos und als Kalos bezeichnet. Dieses Agathos meint etwas, was von guter Qualität ist. Also ein Salz, was eben richtig Salz zum Beispiel, das ist von guter Qualität. Dieses Kalos hat noch etwas mehr. Das ist einmal die gute Qualität und es ist schön zum Anschauen. Also würden wir sagen, vielleicht ein besonderes und das schönes Kleidungsstück, was gut gearbeitet ist und wo es Spaß macht, das anzuschauen. Oder ein besonderes Kunstwerk. Und so sollen unsere guten Werke sein. Sie sollen nicht nur von guter Qualität sein, sondern sie sollen auch so, wenn jemand es anschaut, das ist gefällig, das macht Spaß, die Leute haben Freude daran, weil sie sehen, so wie die leben, so wollen wir eigentlich auch leben. Eine immense Herausforderung für uns. Und so sollen unsere guten Werke sein, anziehend für Menschen. Sie sollen eine Freude sein. Es soll so sein, dass diese Werke den Menschen sichtbar sind und dass sie da dem nachstreben. Darüber hinaus ist dieses Wort Werk, bedeutet so viel wie, das ist das griechische Wort Erga. Und Erga bedeutet eben nicht nur eine einzelne Tat, sondern bedeutet das gesamte Tun. Und hier ist es das gesamte Tun des Menschen, sozusagen das Tun und Treiben, die tägliche Arbeit, der Beruf, die in die Freizeit, das Reden und Handeln, alles gehört damit dazu. Hier ist nicht nur zu sagen, dass einige sagen, ja, also jetzt, Michael, du hast ja vorher gesagt, wir sollten über den Glauben sprechen, aber hier steht doch nur was von den Werken und dann sehen, dass sie erst leuchten, dann kommen sie schon. Nein, dieses Erga beinhaltet auch das, was wir sprechen. Also alles von dem, was wir an Äußerungen nach außen tun, sowohl das Handeln, das Tun, als auch das Sprechen, alles ist hier in diesem Werke mit enthalten, diesem griechischen Wort dabei. Also nicht nur zu sagen, ich lebe jetzt gut und dann kommen die Leute und sehen das schon und fragen mich dann danach, das ist hierbei nicht gemeint. Also diese guten Werke sind anziehend für uns, sie werden von den Menschen beachtet und was passiert dann dabei? Sie sollen die guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also unsere guten Werke sind nicht dafür da, dass die Leute hinterher zu uns kommen und sagen, also Eugen, hier, das, was du gemacht hast, das finde ich aber toll und überhaupt auch ein super Kerl und also so wie du bist, so will ich auch sein, sondern durch das, was wir tun und sagen, soll ganz deutlich werden, worauf wir hinweisen, wir haben die Kraft bekommen, wir haben das Licht bekommen, wir haben unsere Salzkraft bekommen, nicht aus uns heraus, sondern von Jesus Christus, von Gott, durch die Erlösung und dann sollen unsere Taten, unsere Worte und Werke sollen auf Jesus Christus auch hinweisen. Sodass die Menschen, wenn sie das sehen und wenn sie mit uns sprechen und wenn sie uns kennenlernen, dass sie dann eben eigentlich Jesus durch uns sehen. Etwas, ja, was eigentlich Schüler benutzt hatten, als ich am Gymnasium gewesen war, um mich zu sticheln. Da war ich im Nachhinein ganz froh darüber, als ich darüber nachgedacht habe, weil dann habe ich es gar nicht mehr als Sticheln aufgenommen. Wir haben Abitur gemacht und da war so eine Abiturzeitung und da wurde alles Mögliche zusammengeschrieben. Jeder hat auch einen Spitznamen bekommen. Und da hatten sie mir den Spitznamen Jesus gegeben. Und ich habe gedacht, erstmal, die wollen mich über mich lustig machen. Und hinterher habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Wenn denen wirklich deutlich geworden ist, dass das, was ich sage und tue, auf Jesus hinweist, dann würde ich sagen, wunderbar in diesem Fall. Und ich denke, so ähnlich sollte es sein in unserem Leben, dass die Leute sagen, also da durch diesen Menschen, da erkennen wir etwas von Gott, da erkennen wir etwas von Jesus, was der will. Und nicht auf uns hinweisen, nicht, dass wir meinen, wir müssten aus eigener Kraft leuchten. Ich möchte zwei Stücke vorlesen, die uns deutlich vor Augen führen, wie diese Werke aussehen können, wie dieses Handeln in seinem Leben aussehen kann. Da möchte ich einmal vorlesen aus Römer Kapitel 12. Da könnt ihr mit mir aufschlagen. Ich werde das nur vorlesen und nicht viel dazu sagen. Römer Kapitel 12. Ich lese dabei von Abvers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen, im Fleiß nicht säumig, inbrünstig in der Liebe, dem Herrn dient, in Hoffnung freuend, in Trübsal harret aus, im Gebet haltet an, die Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet die euch verfluchen und so weiter und so weiter. Das sind Beispiele dafür, ganz konkrete. Nicht damit das hier so aussieht, also irgendwelche guten Taten sollen wir tun. Hier, wir können nachlesen, ganz klar, da finden wir viele von diesen Punkten und die fallen auf in unserer Umgebung. Die Menschen werden merken, wenn wir so leben, weil das ist total anders als in unserer Umgebung. Dann sind wir Salz, dann sind wir Licht. Ich möchte auch noch vorlesen aus 2. Timotheus 2, Verse 22 bis 24. 2. Timotheus 2, Verse 22 bis 24. Könnt ihr mit mir aufschlagen. Ja, da steht eben erst einmal, wenn nun jemand sich von diesem reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk. Eben hier wird das gesagt. Die jugendlichen Lüste aber fliehe, bestrebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Friede, denen, die aus dem Herrn sind, reines Herzens, die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, die Streitigkeiten erzeugen und so weiter und so weiter, dann sollen wir nicht streiten. Auch da werden ganz konkrete Punkte genannt, das zu tun. Und ich möchte noch einen letzten Abschnitt dabei lesen aus dem Galaterbrief, Verse 5. Kapitel 5, Galater, Kapitel 5, Abvers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, das sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Zwistigkeit, Parteiungen, Neidungen, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, ich vorhersage, dass die, so welches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht. Und so weiter und so weiter. Wir finden, dass wir mit Eintracht, mit den Nachbarn leben sollen und viele ähnliche Punkte mehr, wo uns ganz deutlich gezeigt wird, das sind diese guten Werke. Die erfinden wir nicht von uns aus, sondern die hat uns Jesus schon gezeigt und will sie in unserem Leben verwirklichen. Wir finden ja auch den Hinweis, dass Jesus uns sagt, eben, dass uns gesagt wird, dass wir die guten Werke tun sollen, aber dass Jesus diese guten Werke schon vorbereitet hat, sozusagen das Wollen und das Vollbringen schenkt. Dabei also nicht aus eigener Kraft produzieren, sondern hier auf die Kraft Gottes verlassen, aber das anzustreben, bereit sein dafür, nicht in Eigensucht, in Trägheit, in Bequemlichkeit, in Menschenangst zu versinken, sondern Licht zu sein. Ich möchte einem noch einmal kurz darauf hinweisen, auf das, was wir hier gehört haben heute Abend. Wir sollen Salz sein. Salz hat einmal die Funktion, ist das Heilige, ist das, was für Gott geopfert wurde im Alten Testament, ist Reinheit, die nach außen strahlt. Salz ist etwas, was konserviert. Eben um des Salzes willen, beispielsweise in Sodom, würde Gott diese Stadt erretten. Um des Salzes willen ist es so, wir können den Fäulnisprozess dieser Welt aufhalten, ein Stück weit. Gott will uns dazu gebrauchen. Und Salz hat die Funktion zu würzen. Wir sollen also Würze in das Leben, Würze in diese Welt auch hineinbringen, etwas Besonderes, ein Widerstand in dieser Welt zu sein. Wir haben über den Zeitgeist uns auch unterhalten, eben gegen diesen Zeitgeist zu sein. Ein Widerstand, dass die Menschen merken, es gehen nicht alle mit, es sind nicht alle gleich, nicht alle so, wie das in der Gesellschaft gefordert wird. Wenn das Salz nicht mehr salzig ist, wenn wir als Christen nicht mehr Christen sind, also nicht mehr so sind, wie wir als Christen sein sollen, dann werden wir weggeschmissen, raus. Nützt, unnütz, wie Klebstoff, der nicht klebt, wie Stifte, die nicht schreiben, wie Stühle, auf denen man nicht sitzen kann oder ähnliches mehr. Dann haben wir gesehen, bei dem Licht, doch Licht hat verschiedene Funktionen. Licht will erstmal selbst gesehen werden. Licht gibt Orientierung den Menschen, die ringsherum sind. Licht gibt Warnsignale für Leute, die sich auf dem falschen und verkehrten Weg befinden. Licht gibt Wärme ab. Und da sollen wir das Licht, die Stadt auf einem Berg sein, die man gut sieht, die Lampe, die auf einem Leuchter ist, so sollen wir sein. Wir sollen uns nicht selbst verdunkeln, sondern das, was Gott uns geben will und im Heiligen Geist schon gegeben hat, verdunkeln und in die Ecke stellen. Und dann sollen da heraus gute Werke folgen. Das ist sozusagen die Definition jetzt, was das Licht ausmacht, das die Leute sehen. Das ist das, wie wir handeln. Aber Werke heißt hier nicht, Ärger heißt nicht nur eben erstmal nicht nur das, was wir tun, sondern auch das, was wir sagen, wie wir uns verhalten. All das sollen die Menschen sehen und dann sollen sie dadurch auf Jesus Christus hingewiesen werden, damit sie Gott, den Vater im Himmel loben und dort den Zugang haben. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater in den Himmel, der in den Himmel ist, verherrlichen. Lasst uns gegenseitig uns dazu herausfordern, vorangehen. Und wenn wir nicht mehr leuchten, wenn wir nicht mehr salzig sind, wie wir es sein sollten, dann lasst uns dazu bestrebt sein, wieder Salzkraft zu gewinnen, zu Jesus, zu Gott zu kommen und da unser Licht wieder auf den Leuchter zu stellen, dass Menschen in unserer Umgebung das sehen, dass da etwas anderes ist, was Gott in uns geschaffen hat. Lasst uns beten.